Let's go!
Hallo, hier sind Inga
und Dirk von mobile.de.
Und wir präsentieren euch heute den Moor-Podcast.
Der Autohandel ist im Wandel und wir sind mittendrin.
Neue Geschäftsmodelle, neue Formen der Mobilität.
Darüber sprechen wir mit ganz, ganz tollen Gästen. Setzt euch an unseren Küchentisch und hört zu.
Es lohnt sich. Alright. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Moor-Podcasts. Wir haben uns heute mal wieder was Besonderes ausgedacht, denn wir haben festgestellt bei unseren Veranstaltungen wie der Moor-Konferenz, überhaupt weil wir in der Branche unterwegs sind, das Thema Autos und Finanzen, Leasing, alles was damit zusammenhängt, also Autos und Geld oder Mobility and Money, das hängt immer mehr zusammen, gehört zusammen und da sind ganz viele Potenziale für den Handel drin. Und deshalb starten wir jetzt eine kleine Serie mit Experten, denn ich bin kein Experte für Finanzen und freue mich daher, dass ich Christian Schröder, unseren Head of Financial Services von mobile.de bei mir habe und Benedikt von Middendorf, unseren, und nicht unseren, sondern von Deloitte, den Director Automotive Mobility and Financial Services. Puh, so, jetzt habe ich das Schwierigste in diesem Podcast hinter mich gebracht, eure langen Jobtitel, aber dabei soll es nicht bleiben, jetzt seid ihr dran. Benedikt, erzähl doch mal, was machst du so? Wie kommt es, dass du bei diesem Podcast-Projekt dabei bist?
Ja, erstmal schön, dass ich hier sein kann, Inga, Christian. Ich glaube, es ist ein sehr, sehr wichtiges Thema. Warum darf ich dabei sein? Ich habe mal angefangen, ich habe mit einer Bankausbildung mal angefangen, aber es war eher nicht geplant, um es mal so zu sagen.
Nicht deine Leidenschaft?
Nicht meine Leidenschaft. Das war damals eher eine Idee zu sagen, ich fange in einer Bank an und mache ein duales Studium und da war eine Bankausbildung mit dabei. Und bin dann tatsächlich den Weg genommen über klassisch Volkswagen Financial Services, also Financial Services, die Dienstleister, dann irgendwann bei Volkswagen gewesen und dann irgendwann bei Volkswagen Financial Services gelandet. Auch eher eine Karriere, die dann nicht darauf ausgelegt war, im Automobilen-, Finanz- und Mobilitätsdienstleistungssektor zu landen. Aber so war das dann und habe dann die längste Zeit meiner Karriere bei Volkswagen Financial Services in verschiedenen Positionen verbracht und hatte da wirklich eine sehr, sehr interessante Zeit, weil in der Zeit ist dieses ganze Thema flexible Mobilität, insbesondere das Abo-Thema, ist damals aufgekommen und ich durfte dann auch Teile davon umsetzen. Und habe damit die Branche mitgestalten können, was extrem interessant war, mit allen Höhen, mit allen Tiefen. Und damit halt auch ein Stück weit zur Transformation auch Richtung der Elektrofahrzeuge beitragen zu können. Und bin danach dann mit dem Industriewissen nach gut 12 Jahren, die ich in der Industrie verbracht habe, zu Deloitte gegangen. Und bei Deloitte verantworte ich den Bereich für Deutschland, Automobil, Finanz- und Mobilitätsdienstleistungen. Und helfe da die Branche ein bisschen breiter heraus aus einem Unternehmen, sondern die gesamte Branche zu gestalten.
Super, das heißt, du lebst das Thema Mobilität und Money oder Finanzen sozusagen, das lebst du schon ganz lange, schon deine ganze Karriere lang. Und hast wahrscheinlich auch die Leidenschaft dafür dann entwickelt, auch wenn es die Banklehre am Anfang noch nicht so war.
Definitiv. Also Autos waren ja sowieso, es sind immer so Kinder, so Männerdinger, beziehungsweise es sind nicht nur Männerdinger, es sind auch Frauendinger. Ich glaube, die automobile Mobilität, also das Automobil ist immer schon faszinierend gewesen. Und das hört sich immer so uninteressant an. So, also Autobanken haben ja sowas Verstaubtes. Also wenn man so fragt, ja, welche Autobank, ist aber gar nicht so. Also die Autobanken sind für mich persönlich der Motor der Automobilbranche aktuell, der durch den Kunden auch getrieben und durch die neuen Kundenbedürfnisse am Ende diese ganze Branche hilft, im Laufen zu bleiben und da auch dem Kunden die entsprechenden Produkte zu bringen und den Kunden mobil zu halten.
Spannend. Also das heißt ja auch ein großer Einfluss auf die Branche an sich. Und Christian, jetzt zu dir. Wie ist es bei dir um die Auto- und Finanzenleidenschaft bestellt?
Also ich würde sagen, beides ist sehr, sehr gut bei mir bestellt tatsächlich. Man könnte sagen, meine komplette berufliche Karriere bin ich im Auto- und Finanzierungskontext unterwegs. Tatsächlich mittlerweile auch schon 16 Jahre. Ich habe zwar nicht keine Bankenausbildung, aber ich habe für eine Bank gearbeitet tatsächlich, nämlich für PayPal. Gar keine so unbekannte Bank tatsächlich, die wir, glaube ich, alle im Alltag relativ häufig verwenden. Aber habe die restliche Zeit tatsächlich eher im Automobilkontext verbracht und in, auch in der Zusammenarbeit mit Automobilbanken und Automobilherstellern. Und beides macht mir wahnsinnig viel Spaß, auch vor allen Dingen das Thema Auto an sich. Bin leidenschaftlicher Autofahrer, nehme auch lieber das Auto als die Bahn, muss ich ehrlicherweise zugeben, auch wenn ich jetzt stolzer BahnCard 50-Besitzer bin seit kurzem, weil es sich gelohnt hat einfach tatsächlich. Aber grundsätzlich großer Auto-Enthusiast und ich freue mich wahnsinnig auf die gemeinsame Serie, die wir hier aufsetzen werden. Das ist ein spannendes Thema. Wir sehen es auch immer wieder in Unterhaltungen mit den Händlern, was Finanzierung und die Finanzierungsprodukte, die hinten dran hängen, für ein wichtiger Absatzkanal sind für sie. Gerade wenn vielleicht mal das Margengeschäft beim Fahrzeugverkauf nicht so gut aussieht, dann ist natürlich gerade der Ertrag über eine Finanzierung, über ein Leasinggeschäft und über, wie gesagt, zusätzliche Services wie Versicherung und so weiter sehr lukrativ. Und jemand, der das gut und clever spielt als Händler, der kann vorne das Fahrzeug ein bisschen günstiger verkaufen und verdient hinten daraus das Geld. Und das ist spannend, das fasziniert mich extrem und ich hoffe, dass wir da in unserem Podcast dann vielleicht auch den einen oder anderen Händler vielleicht auch noch ein bisschen aufschlauen können.
Genau, das ist unsere Hoffnung und da sind wir schon dabei, die neue Serie Money and Mobility und ihr zwei seid dann die Moderatoren, also das heißt, das sind echte Experten dann am Mikrofon, also Finanzexperten und da freue ich mich wahnsinnig drüber. Ihr habt ja beide schon gesagt, das ist ein wichtiges Thema. Das ist ein wichtiges Thema, weil das einfach ein wachsendes Thema ist, weil da ganz große treibende Kraft für den gesamten Markt drinsteckt. Das sagtest du, Bene, dann weil da ganz viel Umsatzpotenzial drinsteckt. Und ich würde jetzt noch mal ein bisschen tiefer fragen. Was habt ihr euch denn vorgenommen für diesen Podcast, Christian?
Also ich würde sagen, zwei Dinge habe ich mir ganz klar vorgenommen. Auf der einen Seite wirklich Handelspartner ein bisschen aufschlauen. Was sind die Potenziale, die versteckten, vielleicht hinter einem Finanzierungs-Leasing-Geschäft, aber vor allen Dingen auch hinter den zusätzlichen Services. Wir kennen alle das Thema Cooling-Off-Phase, was gerade zum 1.1. passiert ist. Ja, wie reagieren gerade Banken da drauf? Was gibt es für neue Opportunities, die sich da bieten? Und ich bin erstaunt, wie kreativ Banken plötzlich sein können, ehrlicherweise, was es alles für Versicherungsprodukte gibt. Das also auf der einen Seite, auf der anderen Seite auch, wie muss ich mich denn eigentlich platzieren, auch als Händler, um gesehen zu werden mit meinen Finanzierungsprodukten, um attraktiv zu wirken für Konsumenten. Und was ist aber auch die Erwartungshaltung von Autokäufern, wenn es um Finanzierungs- und Leasingprodukte geht.
Mhm. Du hattest vorhin auch im Vorgespräch, Bene, schon ganz stark über die Konsumenten als Treiber dieser neuen Partnerschaft oder dieser Notwendigkeit sozusagen von der Verbindung von Finanzen, Leasing und so weiter mit dem Automobilgeschäft gesprochen. Was kannst du denn dazu noch sagen?
Was beobachten wir? Und was beobachten wir schon seit Jahren? Und ich glaube, das ist ein Trend, der ist nicht nur ein Strohfeuer, wie man das damals gesagt wird, sondern am Ende ist es etwas, was da ist. Das ist der ganze Trend vom Besitzen zum Nutzen. So, es ist relativ einfach. Wir haben irgendwann mal angefangen mit dem Barkauf, dann ist man mehr in das Kreditgeschäft gegangen. Jetzt ist man die letzten Jahre oder das halbe Jahrzehnt in das Leasinggeschäft gegangen und jetzt gehen wir immer mehr in noch flexiblere Formen rein. Also im Sinne des Abo-Modells, aber auch der Vermietung oder des Carsharings. Und das ist getrieben vom Kunden. Wir sehen, dass 2035 werden ungefähr 70% des Neuwagenabsatzes in flexiblen Mobilitätsprodukten sein. Ich sage bewusst flexibel und das darf man nicht damit verwechseln, ich weiß nicht, was jetzt los kann, der hat gesagt, das ist nur Abo, nein, der größte Teil davon wird Leasing sein und das ist vor allem vom Kunden getrieben. Warum ist es vom Kunden getrieben? Das ist ein Generationenthema, was wir sehen, dass jetzt eine Generation heranwächst, wenn sie überhaupt noch einen Führerschein haben, das Auto nutzen möchte, über einen bestimmten Zeitraum. Das ist das eine. Das andere ist, dass es, ich würde jetzt mal sagen, technologisch getrieben ist, um es mal ein bisschen, ein bisschen so die Emotionen rauszunehmen, dass Elektrofahrzeuge, dass der Kunde das Elektrofahrzeug nicht mehr besitzen möchte. Also da sind die
wegen Batterieangst.
Genau, wollte ich gerade sagen. Also das ist genau dass ich das persönliche Restwertrisiko, ja, weil ich nicht weiß, wie entwickelt sich die Technologie, insgesamt weiter, dass ich das nicht mehr in meiner persönlichen Bilanz haben möchte, um mal, wir sind ja im Finanzpodcast, da mal bei zu bleiben. Aber natürlich auch, wenn ich mir die Verbrenner gerade aktuell angucke, sind natürlich die Preissegmente, in denen wir uns bewegen und die Preissteigerungen, die wir in den letzten Jahren gesehen haben, führen natürlich auch dazu, dass dann eher geleased wird, weil das dann halt kleinere Raten sind, wo ich dann das gesamte Paket mit drin habe. Und dadurch ist das Ganze dann natürlich determiniert und auch so ein wichtiges Thema geworden, wo man einfach gemeinsam hier mal drüber sprechen sollte, weil aus meiner Sicht ist diese Branche der Automobilen, Finanz- und Mobilitätsdienstleister, das ist ja, sind ja nicht nur Autobanken, Leasinggesellschaften, sondern sind auch die Vermietfirmen, das sind die Startups, die Autoabos machen. Das ist eine Branche, die am Ende ein Haupttreiber der Transformation ist, die wir im Automobilbereich gerade sehen. Und aus meiner Sicht auch das Rückgrat sein wird, was helfen wird, diese Transformation zu schaffen. Weil ich kann zwar Autos produzieren als Hersteller, aber ich muss ja auch gucken, dass ich die entsprechenden Produkte habe, um sie an den Kunden zu bringen. Weil am Ende muss der Kunde das Produkt nehmen und es dann auch nutzen. Das bringt mir nichts, wenn ich etwas produziere, wo ich gar kein Produkt habe, um es an Endkunden zu bringen. Und ich glaube, deshalb ist es total wichtig, in all unseren Diskussionen, das hätten wir früher machen müssen, aber den Kunden in den Mittelpunkt zu stellen und zu sagen, was möchte der Kunde einfach. Und der Kunde möchte flexible Mobilität haben, der möchte nutzen statt besitzen. Mhm. Und deshalb wird das hier eine sehr, sehr spannende Serie, weil dieser Markt gerade auch im Umbruch ist, aber diese Transformation maßgeblich mittreibt.
Mhm. Da probiert man sozusagen das Elektroauto mal unverbindlich aus oder relativ unverbindlich mit den kleinen Leasingraten, die sind überschaubar. Wie ist denn das? Unser großes Angebot, was wir bei mobile.de haben, ist ja noch nicht die Elektromobilität, das ist vielleicht irgendwann mal so noch, ist das nicht der Fall, sondern das sind gebrauchte Benziner, Diesel und so weiter, herkömmliche Antriebe. Ist denn da das Leasing und Finanzierung auch ein stärkeres Thema? Sieht man auch da eine Trendwende? Also ich verstehe sozusagen, ein ganz großer Treiber ist die Elektromobilität, aber sehe ich das dann jetzt eben auch schon in den anderen Kategorien?
Ja, also was wir sehen ist, der Kunde, also der Kunde hat jetzt verstanden, dass ich halt, also diese, drehen wir es mal um. Früher war es so, der Kunde hat etwas angeboten bekommen, das war Neuwagen-Leasing. Und dann sind die Fahrzeuge zurückgekommen und dann wurden sie meistens danach verkauft, weil das war sehr, sehr lukrativ. Der musste zurückkommen, Händler, und dann wurde das Fahrzeug verkauft. Und über die Jahre sehen wir jetzt hier diesen Wandel, dass der zweite Zyklus, diese Fahrzeuge kommen zurück, werden aufbereitet und dann werden die im zweiten Zyklus im Gebrauchtwagenmarkt dann auch nochmal vermarktet mit Leasing oder mit einer Finanzierung. Und das, was wir jetzt immer stärker sehen, ist, dass diese Branche probiert, mehrere Zyklen zu monetarisieren mit verschiedenen Produkten. Also mehrere Customer Touchpoints zu generieren, dieses Fahrzeug über den Vehicle Lifetime Value, wie der immer so schön genannt wird, am Ende der Fahrzeuglebenswert, den zu optimieren. Und dazu brauchst du die entsprechenden Produkte. Und deshalb wird auch Leasing im Gebrauchtwagensegment, und das sehen wir heute schon, das ist am Steigen. Auch der Gebrauchtwagenmarkt wird weiter steigen. Also 2035 werden die Gebrauchtwagenverkäufe dreimal höher sein, wie wir es jetzt gerade prognostizieren, als die Neuwagenverkäufe. Das bedeutet also, dass es ein wachsender Markt, wo natürlich dann auch entsprechend die entsprechenden Produkte nachgefragt werden. Und um vielleicht nochmal darauf zu sprechen zu kommen, du hast gesagt, Dinge auszuprobieren mit den kürzeren Laufzeiten. Ich glaube, das ist tatsächlich eine Sache, wo sich diese flexiblen Modelle, insbesondere auch Abo-Modelle, zu eignen, Dinge auszuprobieren, Technologien auszuprobieren, Marken auszuprobieren, ohne ein Risiko zu haben. Ja. Und das ist natürlich bei diesem flexiblen Mobilitätsmodell, wenn ich Dinge nur ein Jahr oder einen Monat, ein Jahr, zwei Jahre oder drei Jahre fahre, ist es natürlich deutlich einfacher, als wenn ich ein Auto kaufe und nicht weiß, wie entwickelt sich der Wert dieses Autos? Ist das Auto in fünf Jahren überhaupt noch das Wert, wovon ich ausgehe? Sodass diese Modelle natürlich extrem interessant werden.
Es gibt natürlich noch einen ganz, ganz wichtigen Faktor, der auch eine Rolle spielt, das ist der Preis. Also gerade im Neuwagensegment sieht man natürlich die massiven Preissteigerungen der letzten Jahre und der sinkende Trend von Privatpersonen ganz speziell, sich Autos zu kaufen, weil dieser Basispreis für ein Fahrzeug mittlerweile 40.000, 50.000 Euro. Das Geld habe ich einfach nicht mehr und dann greife ich natürlich zum Leasing und sage einfach, okay, nee, dann nutze ich lieber die kleine Rate, das gehört mir dann zwar nicht, aber ich kann trotzdem den Fünfer fahren.
Definitiv. Und ich glaube, das ist auch nochmal eine interessante Sache, die du ansprichst. Das ist ja auch ein Trend, den wir sehen, der immer so mitläuft, den ich aber persönlich sehr interessant finde. Wir haben einen Shift vom privat zum Geschäftskunden im Sinne von B2C zu B2B. Da sagen viele, das ist ja relativ kompliziert. Warum ist das denn so? Also das kann ja eigentlich gar nicht sein. Doch, weil sobald ich Dinge nicht mehr selber besitze, habe ich es ja nicht mehr im Besitz, sondern das hat sie jemand anders im Besitz. Das bedeutet also, die Leasinggesellschaften, die Flottenmanager, wer auch immer, irgendjemand hat ja dieses Fahrzeug auf seiner Bilanz, also ein B2B-Provider, der dann diese Flotte auch managen muss. Und das ist auch nochmal eine neue Herausforderung, vor der die Branche steht, zu sagen, wie manage ich eigentlich dieses steigende Volumen an Fahrzeugen, an flexiblen Fahrzeugen, die ja immer wieder kommen. Ja. Das ist auch ein Umdenken, was diese Branche jetzt macht gerade, also diese Transformation, die gerade schon läuft, die aber immer extremer wird, je länger das Fahrzeug in den Büchern ist. Weil gestern waren es 3 Jahre, also gestern waren es 3 Jahre ein Zyklus danach verkauft. Heute sind es 5 Jahre, dann hast du noch 2 Jahre dahinter Use-Car-Leasing und verkaufst es dann. Aber wie es morgen, also wie es übermorgen ist und überübermorgen, das weiß ja keiner. Davon auszugehen ist aber, dass wir halt dann über Haltedauern reden von 10 Jahre plus. Bedeutet aber auch, es sind ganz neue Herausforderungen, ganz neue Fähigkeiten, die die Anbieter dieser Produkte aufbauen müssen und wo wir dann da wieder bei sind, wo der Handel dann auch eine Rolle spielt, um das dann zu unterstützen, insbesondere mit den Endkundenkontakten, um diese Produkte dann halt auch an den Mann zu bringen und an die Frau.
Ja, wichtig ist ja natürlich auch, dass die Autos immer haltbarer werden. Ne? Das Ganze ist auch nur möglich, weil die ja Autos haltbar werden. Man beschwert sich zwar manchmal über die ganzen Softwareprobleme, die es so gibt und so, und bei Konsumentenbefragungen steht das auch meistens so ganz, ganz oben. Welche Probleme haben Sie mit Ihrem 3 Jahre alten Auto? Ja, Softwareprobleme. Aber sonst muss man ja sagen, die Kisten halten halt mittlerweile dann doch deutlich länger. Rost ist, glaube ich, für viele Autos kein Thema mehr. Nicht mehr, wie wir es früher können, weil man sagt, oh, kauf den nicht, der rostet. Würde mir jetzt kein Auto im Moment einfallen, was es irgendwie auf dem Markt gibt, über das ich das sagen würde. Und das ist, glaube ich, auch ein einfacher Punkt, ne? Wo man sagen kann, okay, man kann natürlich die Autos viel, viel länger im Cycle halten, weil sie halten das halt auch aus einfach. Mhm. Ne?
Bei Elektromobilität ist das ja wahrscheinlich dann nochmal mehr der Fall. Wo ich jetzt einfach nochmal nachfragen muss. Und, also die Haltedauer, das bezieht sich dann auf die Hersteller. Das heißt, sie haben immer addieren sozusagen neue Zyklen dazu. Was bedeutet das dann für den Handel? Also der Handel als Hilfestellung sozusagen, um diese zusätzlichen Cycles zu ermöglichen. Aber das ist ja ein ganz anderes Gebrauchtwagengeschäft dann eigentlich als das, was wir jetzt kennen.
Ja, vor allen Dingen werden die Autos im Handel älter, werden noch weiter. Also das Fahrzeugalter, das wird noch weiter steigen. Wenn mich nicht alles täuscht, war es auch ein Teil des letzten DRT-Reports, wo man gesehen hat, dass das durchschnittliche Alter des Fahrzeugs, was wir haben, wieder gestiegen ist. Und das wird, glaube ich, noch sich so weiterentwickeln. Vor allen Dingen, wenn es dann darum geht, welche Fahrzeuge gehören dem Händler, also welche sind nicht irgendwie in die Büchern bei den Banken oder bei den Herstellern, sondern welche gehören wirklich den Händlern. Und ich glaube, da wird das Fahrzeugalter massiv steigen in den nächsten Jahren.
Ich glaube, was ganz interessant ist, und das muss man euch an der Stelle auch einfach nochmal erwähnen, wenn wir jetzt über den Handel sprechen, weil es ist ja jeder Händler da draußen, weiß ja, welche Diskussion es um seine Rolle gab, um das, wie der Handel sich entwickelt. Wir haben über Agenturmodelle gesprochen, viele Jahre, die jetzt ja auch teilweise überdacht wurden, gestoppt wurden. Und das hat natürlich auch, das hat Gründe, und ich glaube, die Rolle des Handels, die wird sich ändern. Ich glaube, das weiß auch jeder Händler da draußen, da erzählen wir hier nichts Neues, dass sie sich wandeln wird. Die Rolle wird aber sehr, sehr relevant sein, weil der Kunde auch in Zukunft einen Anlaufpunkt braucht, und ob es ein Experience Point ist oder wie auch immer, wo er aber das Auto erleben kann und wo er auch noch die entsprechende Beratung zu den entsprechenden Produkten bekommt. Und hättet ihr mich vor 5 Jahren gefragt, hätte ich gesagt, wenn wir im Jahr irgendwie 2025 sitzen, dann ist alles digital und direkt. Dann sitzen wir auf dem Sofa und bestellen zu unsere Autos. Jetzt sitzen wir hier zwar mit einem iPad irgendwie und nehmen einen Podcast auf, was schon ziemlich cool ist, aber ich habe mein Auto bisher noch nicht vom Sofa bestellt. Was ich damit sagen möchte, ist, dass der Kunde am Ende ja entscheidet, welche Absatzkanäle es gibt. Und aus meiner Sicht, wenn wir uns das heute angucken, haben wir einen Omnichannel-Vertrieb, und den werden wir auch in Zukunft haben. Also wir werden weiterhin stationären Vertrieb haben, wir werden Online-Vertrieb haben, wir werden vielleicht auch noch andere Vertriebskanäle haben. Das gilt nicht nur für das Neuwagengeschäft, sondern das gilt auch für das Gebrauchtwagengeschäft. Und da komme ich wieder zum Kunden. Der Kunde entscheidet am Ende nicht nur, welchen Absatzkanal er wählt, sondern am Ende auch, welches Produkt er wählt, um das Asset, also das Auto zu von A, mit dem Auto von A nach B zu kommen. Ich will jetzt ja nicht mal sagen zu nutzen, weil dann schränken wir uns ja ein. Es kann, wird auch weiterhin Kunden geben, die wahrscheinlich Bahn ein Auto kaufen im Premium-Segment. Mhm. Wir werden das so weiter finanzieren. Nur im Volumensegment ist es natürlich so, dass wir diesen Trend halt einfach sehen. Da gibt es halt den Bedarf nach Nutzung. Und aus meiner Sicht und auch was unsere Zahlen sagen, wird es dann Großteil in den nutzungsbasierten Modellen sein. Aber das entscheidet am Ende der Kunde.
Wie ist das, Bene? Du hast ja auch viel Übersicht auch über internationale Zahlen. Wie ordnet sich da der deutsche Markt ein? Sind wir sozusagen in dieser Entwicklung hin zu einem sehr viel digitaleren Weg sozusagen? Sind wir da irgendwo im Mittelfeld, vorne oder hinten? Kann man das überhaupt so sagen?
Es ist schwierig zu beantworten, eine Frage. Vielleicht auch, warum ist es schwierig zu beantworten? Ich würde sie mal ein bisschen größer beantworten wollen. Also wenn wir uns mal Europa, China und die USA angucken, haben alle Länder unterschiedliche Entwicklungsgeschwindigkeiten, was das angeht. Das ist sowohl bei dem ganzen Thema Leasing, als auch bei dem ganzen Thema Elektrifizierung und auch bei dem ganzen Thema Digitalisierung. Wie wir ja wissen, leben wir in einer Zeit, die politisch sehr turbulent ist, wo man heute auf morgen mit politischen Entscheidungen viele Dinge entweder ganz toll beschleunigen kann oder Dinge ganz toll bremsen kann. Aus meiner Sicht sind wir, also wenn wir jetzt mal europäisch sprechen, im Vergleich sind wir schon bei der ganzen Thema flexible Mobilität, ist das schon ein Trend, der sich bei uns sehr stark entwickelt hat. Mhm. Und das Thema Elektromobilität natürlich auch ein Thema ist, wenn wir uns das global angucken, was natürlich auch europäisch getrieben ist. Wenn wir uns die Regulatorik angucken, ganz nüchtern, ist das etwas, was wir sehr forcieren. Aber wir werden global unterschiedliche Entwicklungsgeschwindigkeiten bei den ganzen Themen einfach haben. Und damit müssen wir uns auseinandersetzen. Vor allen Dingen, wenn wir über die potenziellen Podcast-Teilnehmer und Teilnehmer sprechen, weil sie sind alle global aufgestellt. Und da, deshalb müssen wir das einfach kontextualisieren und vernünftig einordnen. Und deshalb sage ich auch mal, wir sprechen erstmal nur über Deutschland, weil auch Deutschland ist ein sehr, sehr spezieller Markt, wenn wir uns die Handelslandschaft angucken oder auch wie der deutsche Kunde agiert. Deshalb bin ich immer also kein Fan von das irgendwo einzuordnen, weil das kann, wenn ich heute was einordne, ist es eine Minute, wenn gleich was über den Ticker läuft, schon wieder alt. Aber dass der Trend bei uns in Europa klar in die Richtung nutzungsbasierte Modelle gibt, über Gesamteuropa, wenn man das einmal im Durchschnitt nimmt, ist schon so. Und das in global, wir diesen Trend auch sehen, deutlich langsamer ist auch so, aber halt langsamer. Mhm. Wir in Europa sind da schon deutlich schneller.
Mhm. Interessant. Und Christian, du siehst so aus, als willst du was dazu sagen. Wie siehst du da den deutschen Handel oder wie erlebst du auch unsere Kunden und die Angebote, die wir ja auch auf unserer Plattform haben, in der Beziehung, wie die genutzt werden?
Also ich habe schon eher das Gefühl, dass wir in Deutschland im Vergleich zu anderen europäischen Ländern schon noch ein bisschen hinterher sind, gerade beim Thema Elektromobilität. Da gibt es schon ein paar Länder, die sind ein bisschen schneller, ein bisschen weiter. Die haben wenig Probleme, würde ich mal sagen, sich auf das Thema E-Mobilität einzustellen, das zu akzeptieren, gerade diese neuen Technologien zu akzeptieren. Ich glaube, wir Deutschen sind schon an der einen oder anderen Stelle ein bisschen eingefahren. Wir haben halt unsere Vorurteile. Und man sagt nicht umsonst, es dauert ein bisschen, so einen Deutschen zu überzeugen, ja, bis man den dann hat. Aber ich glaube, der Punkt ist der, dann bist du auch committed. Und es gibt auch wenig E-Fahrer, die dann irgendwie wieder zurückgehen. Ja, muss man auch ganz klar sagen. Man hört manchmal so den einen oder anderen, der sagt, ja, nee, das hat dann irgendwie doch nicht gepasst mit der Reichweite oder so. Aber ich glaube, auch die Themen sind ja in den nächsten 2-3 Jahren irgendwie, sind eigentlich vom Tisch, wenn wir mal ganz ehrlich sind. Also was da im Bereich der Batterietechnologie passiert, ist ja Wahnsinn. Also wir fahren ja bald mit so einem Kleinwagen weiter, als was heute mit einem benzinbetriebenen Kleinwagen tun werden.
Und die Infrastruktur wird auch immer besser.
Und die Infrastruktur wird auf jeden Fall auch besser werden. Ja. Sicherlich, es wird immer der Fall sein, dass es nicht für jeden irgendwie was sein wird. Ne? Also gerade wenn du irgendwie nicht die Möglichkeit hast, zu Hause irgendwie zu laden und jeder, der es kennt, in vollgepackten Kleinstädten, hast du halt nicht vor deiner Tür die Möglichkeit, irgendwie zu laden. Du hast schon ein Problem, überhaupt einen Parkplatz zu finden. Und dann halt auch noch an der Ladesäule wird, glaube ich, schwierig tatsächlich. Aber grundsätzlich, ich bin da auch absolut positiv, dass sich das in eine gute Richtung entwickeln wird die nächsten Jahre und dass es auch Jahr für Jahr immer weiter also steigen wird. Also dass die Wachstumsraten auch einfach da hinten raus größer werden. Nicht nur den politischen Druck natürlich, den es gibt, sondern auch ein ganz klares Interesse von Herstellern. Viele Unternehmen setzen ja auch mittlerweile ganz klar auf E-Mobilität, haben ganz klar neutrale Flotten im Kopf, wo sie zumindest hinwollen. Und ganz ehrlich, auch für uns als Privatperson, wir möchten ja auch in der Möglichkeit immer nachhaltiger werden und immer grüner und sind wir uns, glaube ich, auch alle einig. Das wird wahrscheinlich durch ein E-Fahrzeug am besten funktionieren, als wenn ich weiterhin an meinem Verbrenner oder vielleicht auch noch sehr alten Diesel festhalte.
Das ist jedenfalls ein guter Hebel, den man privat da hat. Genau. Und jetzt ist das Thema von Money und Mobility. Mobility, damit kennen sich unsere Zuhörer richtig gut aus. Und das Thema Money, zumindest bei mir ist das so, leider ganz klischeehaft. Ich mache da einen großen Bogen drum. Ich versuche, also das geht natürlich nicht, wenn man ein Autohändler ist, dann muss man sich ganz doll mit dem Thema beschäftigen. Aber ich kann mir trotzdem vorstellen, dass es gerade, wenn es in so komplexe Finanzierungs- und Leasing-Themen geht, dass dann einfach auch eine gewisse Scheu vielleicht auch davor da ist. Dass vielleicht auch die unterschiedlichen Anbieter, die es gibt und die unterschiedliche Ausgestaltung der verschiedenen Kontrakte, dass das einfach dazu führt, dass das ein Thema ist, wo eine Hemmschwelle da ist. Christian, jetzt mal aus dem Handel heraus sozusagen in deiner Funktion hier bei mobile.de gesprochen. Wie erlebst du das? Was siehst du da?
Also ich glaube, ein Punkt ist ganz, ganz wichtig. Wir als mobile.de, wir haben 40.000 Händler bei uns auf der Plattform und wir haben jeden Händler drauf. Von ganz, ganz klein, irgendwie 5 Autos auf dem Hof, bis ganz, ganz groß, 10.000 Autos auf dem Hof. So, also nicht auf dem Hof vielleicht, aber irgendwie in der Gruppe verfügbar. Das heißt, da ist wirklich alles dabei. Und entsprechend muss natürlich auch die Finanzierungs-Leasing-Lösung für so einen Händler aussehen. Und wenn man da so ein bisschen sich die Struktur unserer Händler anschaut, dann haben wir so von den ganz, ganz großen Händlern und mittelgroßen Händlern haben wir vielleicht so 5.000, 6.000 ungefähr. So, und dann wird es schon, ne, von 40.000 wohl bemerkt. Das heißt, da sind wir schon nur noch bei 34.000, die dann übrig bleiben. Oder nur, wir sind bei 34.000 Händlern, die übrig bleiben, die dann schon kleiner sind. Und dann, wenn man dann schaut, okay, so Händler bis 50 Fahrzeuge, da bist du schnell mal bei so 10.000 bis 15.000 Händlern. Und diese Händler im ganz Speziellen, die haben es tatsächlich relativ schwer. Ich glaube, die Großen, gerade die Vertragshändler, die irgendwie an der Captive dranhängen, die haben irgendwie ihre Ziele, Bonusvereinbarungen, da ist irgendwie relativ klar, ich nehme mir meine Captive an die Hand und mit der fahre ich irgendwie durchs Ziel. Und wenn das mal mit der Captive nicht geht oder wenn das irgendwie ein Fremdfabrikat ist, dann, was ich eingekauft habe, dann mache ich das vielleicht auch irgendwie mit einer anderen Bank. Aber gerade für diese mittelgroßen und kleinen Händler, die haben halt extrem große Herausforderungen, weil die sind nicht gut aufgestellt, teilweise was Finanzierungsprodukte betrifft. Die sind teilweise nicht ähnlich gut digitalisiert. Die nutzen teilweise immer noch ihr E-Mail-Postfach, einfach um Leads zu bearbeiten und managen das gar nicht so aktiv. Das heißt, die haben auch gar nicht so den Fokus, verkaufe ich dem jetzt eine Finanzierung oder nicht. Dem ist wichtig, das Auto loszuwerden im ersten Sinne. Haben vielleicht keine guten Bonussysteme bei den Herstellern und entsprechend ist es aber auch so, die haben halt auch eine relativ schlechte Beratungsleistung Richtung Konsument. Und das ist so das, was wir sehen. Das ist so die Landschaft, mit der wir uns als Plattform letztendlich auch beschäftigen müssen und für die wir Dienstleistungen erbringen müssen und die wir unterstützen müssen. Und das halt bei den ganz Großen, die haben alle Systeme, alle Tools an der Hand. Da geht es wirklich eher darum, wie könnt ihr eigentlich noch besser werden? Wie könnt ihr irgendwie noch margenoptimierter werden? Was ich am Anfang schon gesagt hatte, dass man sagt, okay, anstatt irgendwie abzupreisen, dann gebe ich halt eine attraktive Finanzierungskondition raus und versuche lieber über diesen Weg das Fahrzeug zu drehen und loyalisiere vielleicht noch den Kunden, als wenn es ein Barzahler ist und der kommt einmal ins Autohaus und ist dann weg, hat sich vielleicht den Kredit über Check24 geholt, bis zu den mittelgroßen Händlern, die halt eher so ein bisschen schauen müssen, ganz margenoptimiert, okay, mache ich es mit der Captives, kriege ich irgendwie vielleicht durch eine Non-Captive einen besseren Deal und kann ein bisschen mehr Marge erzielen, bis hin zu den ganz Kleinen, die sagen, kriege ich überhaupt irgendwie ein bisschen Marge an der Finanzierung und ist mir das nicht eigentlich viel zu viel Arbeit, mich auch mit dem Vertragskram zu beschäftigen, mit den Tools zu beschäftigen und so weiter? Oder sage ich nicht einfach, geh mal zur Bank, geh mal zu Check24, kauf das Auto bei mir und dann ist auch gut. Und das ist so die Landschaft, mit der wir uns beschäftigen müssen. Das ist sehr, sehr vielfältig.
Bene, du hast vorhin so genickt, als ich das Wort Hemmschwelle benutzt habe. Wolltest du auch noch was dazu sagen?
Und ich glaube tatsächlich, dass das Thema Leasing immer noch relativ mystisch ist, wenn man es ein bisschen demystifizieren muss, weil das natürlich auch ein Produkt ist, was teilweise komplex ist. Und ich weiß noch jetzt mal, also als ich meine Eltern erklären wollte, dass sie sich ein Auto leasen wollen, sie gesagt haben, naja, am Ende muss ich doch Tausende von Euros extra zahlen für die ganzen Kratzer. Das gab bestimmt mal Zeiten, wo das genau so war, als das Produkt angefangen hat. Aber mittlerweile ist Leasing ja, es gibt ja verschiedene Formen von Leasing. Aber reden wir mal von einem Full-Service-Leasing. Also das bedeutet ein Leasing, wo alles inkludiert ist. Und da gibt es meistens auch Versicherungen, Rückgabeversicherungen, wo dann halt sowas auch mit, abgesichert ist. Das bedeutet also, dass wirklich eine Rate und kann das Auto dann wieder zurückstellen. Aber das ist natürlich für einen Konsumenten, und das ist auch wieder das, was ich vorhin meinte, mit den verschiedenen, mit der Demografie, die wir im Kundenstamm haben, ist es natürlich, sind das natürlich Themen, wo noch Aufklärungsarbeit betrieben werden muss. Und ich bin total bei Christian, auch durch die Heterogenität der Handelslandschaft in den verschiedenen auch Bereichen, also Geografien, und dann hast du die Demografien, die musst du ja alle übereinander legen, um am Ende dem Endkunden das richtige, wenn du das richtige Produkt zur Mobilität halten gibst, im Sinne des Autos, aber auch das richtige Produkt, dass er das halt nutzen kann. So. Und das ist, wird eine Herausforderung werden, auch in den nächsten Jahren, wobei natürlich immer weiter in eine Standardisierung reinkommst, weil wenn wir uns angucken, was Kunden eigentlich, was Kunden fragen, dann ist das ja im Volumensegment, und das wird bei E-Mobilität noch stärker werden, das ist der Preis, so das Erste, wo man natürlich als Kunde drauf guckt. Das Zweite ist dann natürlich das Modell, dass man gesagt wird, okay, möchte ich jetzt einen Roadster fahren? Und das Dritte ist dann die Laufzeit. Wie lange möchte ich das Auto einfach fahren? Und dann ist das Vierte vielleicht noch heute, wenn wir über Elektromobilität sprechen, weil es da immer noch die Bedenken gibt, ist die Reichweite. Mhm. Wenn wir die drei Sachen mal zusammennehmen, ist eigentlich das, was der Kunde, also aus Kundensicht jetzt mal, und wenn ich jetzt auch mir Gedanken darüber mache, wie möchte ich mobil halten, sind das ja so die drei Punkte. Und dem Kunden ist das ja eigentlich egal, wenn wir uns jetzt hier mal alle angucken, wir sind ja alles Kunden, ob das ein Leasing ist, ob das ein Abo-Modell ist, ob das ein Vermietmodell ist, sondern ich möchte ja mobil gehalten werden. Mhm. Und ich glaube, es ist jetzt auch in der Zukunft sehr, sehr wichtig, dass man gemeinsam guckt, wo hole ich den Kunden ab. Wir haben vorhin über Elektromobilität gesprochen. Wir haben über Elektromobilität eine Technologie entwickelt, die wir dem Kunden gegeben haben und gesagt haben, guck mal, fahr. Und der Kunde hat uns angeguckt und, wie sagt man so schön, der hat gesagt, das ist eine Antwort auf eine Frage, die ich nie gestellt habe. Was soll ich denn hiermit jetzt eigentlich machen? Und jetzt sind wir ja gerade als Branche gerade gemeinsam dabei an allen, ob das jetzt die Plattformen sind, ob das die Händler sind, ob das die Hersteller sind, die Financial Services Einheiten, zu gucken, dass wir gemeinsam dem Kunden halt helfen, dieses Produkt, diese Technologie nutzbar zu machen. Und es ist, glaube ich, total wichtig, dass man auch bei diesem Thema jetzt Financial Services und Money und Mobility zu sagen, okay, das ist ja eigentlich ein Thema, ja, mobil halten. Mobilität ist für mich so ein Grundrecht, dass du die Leute mobil hältst, egal wie, und am Ende das Thema Money damit dir zu verknüpfen und zu sagen, okay, das ist das Produkt für mich. Ne? Mobilität ist für mich von A nach B und Money ist für mich das Produkt, was dahinter liegt. Aber dem Kunden das auch vernünftig zu erklären und auch den Kunden zu fragen, was brauchst du denn eigentlich für ein Produkt und was bist du auch bereit dafür zu zahlen? Weil das ist ja immer das Thema, wo es dran, man häufig dran scheitert, dass man sagt, ja, wir machen ein ganz, ganz flexibles Produkt, das ist ganz dolle teuer, dann wundert man sich, warum der Kunde das nicht nimmt. Deshalb ist es immer wichtig, auch bei dem Thema zu sagen, lass uns mal über den Kunden reden. Und ich glaube, das ist auch in dieser Podcast-Folge wichtig und auch für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer einfach wichtig zu sagen, was möchte denn der Kunde eigentlich? Weil am Ende ist der Kunde ja derjenige, der auf eine Plattform geht, ins Autohaus geht und dann sagt, ich möchte etwas. Und die Frage ist, was möchte der eigentlich? Und ich glaube, darüber sollten wir hier auch mal sprechen, weil es ein sehr interessantes Thema ist aus meiner Sicht.
Wenn ich euch so zuhöre, freue ich mich total, denn ich habe das Gefühl, wir könnten ewig weitersprechen. Ich würde ganz viel lernen. Und das Thema erschöpft sich überhaupt nicht. Und das war ja auch unser Plan und unser Gedanke dabei. Da gibt es ganz, ganz viel zu erzählen. Ich höre, dass es bei Money und Mobility ganz, ganz viel darum gehen wird, zu verstehen, was sind die Konsumententrends, aber auch, was sind die Markttrends? Wer sind auch die Akteure vielleicht? Und wo sind Umsatzpotenziale? Wie kann ich die umsetzen? Und ich glaube, das sind alles richtig gute Gründe, um da zuzuhören. Darauf freue ich mich und ich freue mich, dass wir hier so tolle Experten mit euch beiden gewonnen haben, um das zu machen. Ich will euch noch nicht ganz entlassen, denn ich hatte euch im Vorfeld gebeten, dass ihr mal interessante Zahlen mitbringt. Bene, du hast schon ganz viele abgefeuert jetzt im Laufe des Gesprächs, deshalb, es geht ja hier um Zahlen, deshalb Christian, du bist jetzt dran. Gib mir mal eine coole Zahl, wo du gedacht, oder was heißt eine coole, aber eine, die dich in irgendeiner Form beeindruckt hat, die dir im Gedächtnis ist, weil sie entweder überraschend ist oder weil sie eine Realität wiedergibt in einer Drastik, die so sehr deutlich ist oder sowas. Also, was ist deine Zahl des Tages?
Meine Zahl des Tages, okay. Vielleicht ist es nicht nur eine Zahl, wir sind Zahlen, die mit ein bisschen miteinander zusammenhängen. Also es gibt ein Thema, was wir uns als Plattform natürlich immer wieder anschauen, ist, wie sieht eigentlich dieser Buying Cycle aus eines Konsumenten? Also wie viel Zeit braucht er eigentlich, um ein Auto zu kaufen? Ne? Und vor allen Dingen, wie viel Zeit verbringt er eigentlich auf einer Plattform wie mobile.de? Und da sehen wir, das dauert so 3 bis 6 Monate. 3 bis 6 Monate lang beschäftigt sich der Nutzer intensiv mit unserer Plattform. Und man kann sich das manchmal gar nicht vorstellen, wie viel Zeit da auf der Strecke bleibt. Und wenn wir uns mal anschauen, wie viel Zeit die Nutzer durchschnittlich bei mobile.de verbringen, also im Average, alle 12 Millionen Unique User, die wir im Monat haben, sind über 10 Minuten. Das heißt, 10 Minuten ist der Durchschnitt. Das heißt, es sind welche dabei, die sind halt da eine halbe Stunde, Stunde unterwegs. Und welche, die sind sicherlich auch nur kurz unterwegs, weil die gucken, gibt es gerade irgendwie einen coolen Deal? Nee, gibt es nicht. Okay, bin ich wieder raus. So. Aber der Durchschnitt, 10 Minuten. Es ist wahnsinnig lang. Also das hört sich vielleicht kurz an, aber wenn man das mit anderen Webseiten vergleicht, sind 10 Minuten einfach Welten. So, jetzt ist der also 3 bis 6 Monate ist er also auf unserer Plattform unterwegs, mindestens 10 Minuten im Durchschnitt und beschäftigt sich mit seinem nächsten Fahrzeug. Und er startet quasi mit einem Suchergebnis so von 60 Fahrzeugen, sagen wir im Schnitt. Also ungefähr 60 Fahrzeuge guckt er sich am Anfang an und nach hinten raus wird es halt immer weniger, weil es wird immer konkreter. Er weiß immer ganz genauer, was er will. So. Und die Hälfte dieser Nutzer haben Finanzierungsinteresse im Schnitt. Also ungefähr 50% der Nutzer, die wir auf der Plattform haben, sagen, jo, ich habe auch Interesse an der Finanzierung und ich informiere mich. Das heißt, ein halbes Jahr lang, also 3 bis 6 Monate ungefähr, beschäftigt er sich mit dem Fahrzeug und mit der Art und Weise, wie möchte ich das Ding eigentlich kaufen, finanzieren oder leasen. Und das ist ganz, ganz essentiell, da halt auch als Händler präsent zu sein und zu sagen, okay, schon in dieser Informationsphase, er hat sich noch nicht entschieden, aber selbst in der Informationsphase muss ich mich schon präsentieren können und zeigen können, hey, ich bin da übrigens gut, ich habe ein gutes Finanzierungsangebot für dich, ich habe ein attraktives Leasingangebot vielleicht auch für dich. Gerade Gebrauchtwagenleasing, sehen wir ja, wird auch immer relevanter, auch immer interessanter für den Konsumenten und da müssen die Händler halt auch wirklich hinterher sein. Und darum, das sind so meine Zahlen, 3 bis 6 Monate und 50% der Nutzer finanziert.
Sehr spannend, hat sich eingeprägt, wusste ich auch nicht vorher. Toll. Und Bene, hast du noch eine im Ärmel?
Nee, ich glaube, die relevanten Zahlen sind schon die, dass ich gesagt habe, 70% werden halt 2035 in nutzungsbasierten Modellen sein. Ich glaube, das ist für Deutschland. Und ich glaube, in Europa ist die Zahl in den EU-5-Märkten 69%. Also wir sind, also was ich damit sagen will, ist, wir sind am Ende auch im Europa, du hast ja vorhin gefragt, setzen wir es im europäischen Durchschnitt mal. Das, was wir sehen, ja natürlich, wir sind voll im europäischen Durchschnitt. Und das, was wir aber auch sehen, ist, dass bei Elektrofahrzeugen es deutlich höher ist. So, und da sind wir bei, wenn du den Kunden fragst, Konsumentenumfrage 85%, das, was wir im Markt sehen, ist aber deutlich höher. Wir sind jenseits der 90%, die sagen, es ist ein nutzungsbasiertes Modell ist. Kommt natürlich auch mal darauf an, welche Kunden du befragst, aber im Volumensegment sind wir jenseits der 90%. Und ich glaube, das ist auch nochmal extrem wichtig, das wird natürlich mit der Regulatorik, die wir haben, mit den Batterieverordnungen, mit den Recyclingverordnungen, aber auch mit der Zirkularitätsverordnung, irgendwann die 100% erreichen, spätestens ab 1.1.2027, weil dann recycelt werden muss, 80% Quote. Und dann hast du eine 100% Quote, wo Elektrofahrzeuge in nutzungsbasierten Modellen sind, um immer wieder diesen Kunden-Touchpoint herzustellen, beziehungsweise den Touchpoint mit dem Hersteller oder der Financial Services Entität.
Das ist total beeindruckend, sind ja riesige Zahlen oder also sozusagen der Groß, also mehr als der Großteil fast oder alles. Was ich daran auch so spannend finde, ist, dass sich das ja so wahnsinnig schnell, also was heißt wahnsinnig schnell, aber das fühlt sich an, als ob das innerhalb von einer relativ kurzen Zeit eine komplette Drehung ist. Also hast du vielleicht eine historische Zahl im Kopf? Eine von vor 10 Jahren.
tatsächlich nicht. Müsste ich mal nachgucken, können wir vielleicht auch mit einem unserer Gäste, die wir haben, sprechen, die schon ein bisschen länger in der Branche unterwegs sind. Vielleicht nicht nur vor 10 Jahren, sondern auch wie war es vor 15 beziehungsweise wie war es vor 20 Jahren, weil das Thema sich natürlich über die letzten Jahrzehnte ganz, ganz schnell entwickelt hat. Ja. Und wir wissen ja, dass das Thema flexible Mobilität, also Abo-Modelle, die man ja unter flexible Mobilität entsteht, erst vor ein paar Jahren tatsächlich richtig in die Öffentlichkeit getreten ist, so aus dem Schatten herausgetreten ist. So. Und ich glaube, dass dieser Trend, aber diese Zahl werde ich nachliefern, aber dieser Trend, den man jetzt gerade sieht, der ist ja auch schon sichtbar.
Ja.
Und ich glaube, wenn wir Handelspartner befragen würden beim Neuwagenverkauf, wie sehen die das heute, könnte ich mir durchaus vorstellen, dass sowohl im Verbrennerbereich als auch im Elektrobereich wir Zahlen hören werden, die größer sind als 80%. Also heute schon, das sagt mir mein Bauchgefühl, bei Neuwagen, bewusst gesagt bei Neuwagen, Gebrauchtwagen ist danach gelagert, aber das wäre jetzt mal das, wo mein Bauch mir sagt, ohne da jetzt tatsächlich empirisch dir das belegen zu können, da hast du mich jetzt kalt erwischt, so als Berater, denn normalerweise sehen wir Charts dabei, ja, ganz viele Statistiken, aber die Zahl, die können wir gerne noch mit unseren Gästen dann diskutieren, aber das ist schon, dass der Trend ganz klar da in die Richtung geht.
Super spannend. Ich fand es heute richtig erhellend und interessant und ich freue mich sehr auf die nächsten Folgen mit euch. Ich will noch ganz kurz unsere Zuhörer dazu aufrufen, wenn Sie Fragen haben zum Thema Finanzierung, Abo, Leasing, in Bezug auf Mobilität, wenn Sie vielleicht selbst was zu erzählen haben, dann melden Sie sich doch. Wir freuen uns riesig auf diese neue Serie und aber auch auf die Interaktion mit Ihnen. Also machen Sie mit. Und ich sage tschüss, ihr zwei, bis bald. Dann seid ihr ohne mich an diesem Tisch mit einem wundervollen Gast. Und da freue ich mich sehr drauf.
Vielen lieben Dank.
Vielen Dank, Inga.